So, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist knapp vor Vorlesungsbeginn. Ich denke, wir sollten trotzdem gleich anfangen und in die Materie einsteigen. Bevor wir das ganz konkret tun, ein Hinweis für die nächste Woche. In der nächsten Woche gibt es keine Vorlesungen, also nicht von mir. Ich bin mit meinen Kollegen und mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Sommerschule für eine Woche Vorbereitung auf das erste Staatsexamen. Das erinnert uns daran, dass Sie auch bald in dieser Situation sein werden. Also nächste Woche keine Vorlesung. Es geht dann weiter in der übernächsten Woche mit dem klassischen Programm Mittwoch in der Früh, 2 Stunden. Und dann, um auch ein bisschen wieder einzuholen, am Freitag. Wir stehen jetzt in unserem Programm gut positioniert da. Wir haben wichtige Reaktionsmechanismen und Verläufe besprochen. Wir haben uns über nukleophile Substitutionsreaktionen am SP3 hybridisierten Kohlenstoff unterhalten. Sehr ausführlich. Wir haben Eliminierungsreaktionen besprochen und wir stecken jetzt mittendrin bei der Besprechung der elektrophilen Additionsreaktion an die CC-Mehrfachbindung und dazu auch die verwandten Verbindungen. Und in den letzten 14 Tagen dieses Semesters werden wir dann ein weiteres zentrales Thema ansprechen und das sind dann elektrophile Substitutionsreaktionen an aromatischen Systemen. Und dabei wollen wir natürlich nicht vergessen, immer wieder auch den einen oder anderen prominenten Arzneistoff zu besprechen, vielleicht auch eine ausgewählte Synthese. Und insbesondere geht es uns darum, dass wir natürlich auch immer wieder Fragen aus dem ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung besprechen. Das tun wir heute auch und wir starten gleich mit einer, so wie ich meine, sehr interessanten Frage. Welches der formulierten Zykloalkane trägt seine von Wasserstoff verschiedenen Substituenten in Transstellung? Und wir sehen hier eine ganze Reihe von Zyklohexan-Derivaten. Hier ein 1,3-Dimethylzyklohexan. Weiß jemand zufällig, was das für ein Grundgerüst ist? Bitte? Ich glaube, Sie sind nicht richtig. Naphthalin wäre ja aromatisch. Dekalin, Lisa, ganz genau, das ist das Dekalin. Und das ist ein Dichlordekalin. Ja, dann haben wir hier eben, wie gesagt, verschiedene substituierte Zyklohexan-Derivate. Und die Frage ist, wo sind die trans angeordnet und wer hat hier schon das identifiziert? Ah, schauen wir mal nach, ob das stimmt. Es ist richtig. Das A ist richtig, das ist eine Trans-Anordnung. Ich würde eine kleine Aufgabe formulieren wollen und die sieht so aus. Zeichnen Sie jeweils das 1, 2 und auch das 1, 4 Dimethylzyklohexan. 1, 2, 1, 4 Dimethylzyklohexan. Und zwar jeweils die Cis- und die Transform. Also jeweils Cis und Trans, 1, 2, 1, 4 Dimethylzyklohexan und zeichnen Sie alle möglichen Konformeren. Also 1, 2 Dimethylzyklohexan, Cis und Trans und da jeweils die Konformeren. Nehmen Sie 1, 4 Dimethylzyklohexan, zeichnen Sie da jeweils Cis und Trans und zeichnen Sie dann jeweils auch die Konformeren. Sehr schön. So. Meine Damen und Herren, wir stecken noch immer beim Thema elektrophile Additionsreaktionen. Wir haben als klassische Reaktionen die Hydrohalogenierung und die säurekatalysierte Hydratisierung kennengelernt. Habe dann festgestellt, das sind die Klassiker in diesem Segment und daneben eine ganze Reihe anderer Reaktionen auch schon besprochen, die es in diesem Zusammenhang zu besprechen gilt. Und eine Reaktion, bei der wir das letzte Mal stehen geblieben sind, war das Thema Ozonolyse. Und ich will noch einmal daran erinnern, dass die Ozonolyse startet, ihren Ausgangspunkt nimmt mit einer 1,3-dipolaren Zykloadditionsreaktion, 3 plus 2 Zykloadditionsreaktion des Moleküls Ozon an die CC-Doppelbindung. Das ist ein konzertierter Reaktionsverlauf, ein Einschrittmechanismus. Und diese Reaktion führt uns zu einem sogenannten Mol-Ozonit. Wir können das auch bezeichnen als primäres Ozonit. welches sich dann spontan umlagert in ein sekundäres Ozonit oder allgemein gesprochen Ozonit. Und das kann dann reduktiv gespalten werden. Da gibt es viele Möglichkeiten an Reagenzien, die hier eingesetzt werden. Und letztendlich führt die Ozonolyse zur Spaltung der C-C-Bindung und es entstehen zwei CO-Doppelbindungen, also zwei Carbonylfunktionen. Das ist das Wesen der Ozonolyse. Die interessante Frage ist, wie kommt es zur Bildung des Ozonits aus dem Mollozonit? Das könnte man an der Tafel ein bisschen nachverfolgen, indem ich Ihnen das aufzeichne. Dazu ist es notwendig, dass wir uns auch aller Elektronen bedienen, die wir hier sozusagen benötigen. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass dieses primäre Ozonit oder Mollozonit zerfällt, und zwar in der Form, dass hier dieses primäre Ozonit zerfällt. Und dabei eine Carbonylverbindung entsteht und gleichzeitig entsteht hier auch, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, vielleicht mache ich das auch noch ein bisschen farbig, damit wir das auch gut nachvollziehen können. Dieses Konstrukt, also spontaner Zerfall des primären Ozonits, es entsteht eine Carbonylverbindung und dieses Sauerstoffgebilde, wir wissen, dass das natürlich polarisiert ist und können jetzt sozusagen eine zweite Reaktion hier formulieren, die auch wieder eine 1,3-dipolare Zykloadditionsreaktion ist. Wir sehen hier jetzt sehr schön diesen 1,3-Dipol, negativ geladen, positiv geladen. Das ist eine 1,3-dipolare Zykloadditionsreaktion, nicht an eine CC-Doppelbindung, sondern an eine CO-Doppelbindung. Und dann resultiert aus dieser Reaktion heraus dieses sekundäre Ozonit, das reduktiv gespalten werden kann. Ozonolyse diente ursprünglich, ich habe, glaube ich, das letzte Mal darauf hingewiesen, dazu, um die Lage von Doppelbindungen in Molekülen unbekannter Struktur nachzuweisen. Sie wird heute aber auch eingesetzt bei der Synthese von komplexen Naturstoffen und besitzt deshalb auch eigentlich relativ große Bedeutung in der präparativen organischen Chemie. Dass dieses Thema auch relevant ist für den ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung, das mögen Sie daran ableiten, dass Fragen, wie Sie hier auch sehen, immer wieder auftauchen im Staatsexamen. Welches Sekundärozonit, das wäre das Ozonit, ist nach Einleiten von Ozon in eine Lösung von 1-Methyl Zyklohexen zu erwarten, 1-Methyl-Zyklohexen, und dann haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Möglichkeiten. Ja, ist E, was ist denn das E? Das Primäre, ganz genau, und was ist die richtige Antwort? Die Antwort C, natürlich, ja, Sie sehen, Sie sind in der Lage, diese Fragen auch zu beantworten. Das ist das, ja, was aus diesem Molekül entsteht, und ich würde Sie an dieser Stelle ebenfalls ermuntern wollen, so wie ich das jetzt an der Tafel gemacht habe, den Übergang vom primären Ozonid zum sekundären Ozonid sozusagen nachzustellen, und zwar in allen Reaktionsdetails. Eine kleine Fingerübung, wenn Sie so wollen, vor dem Deutschland-Match am Sonntag. 16 Uhr, glaube ich, oder? Ich sage euch eines, es wird verdammt knapp werden. Also wenn die so spielen wie beim letzten Mal, sind sie draußen. Aber ich glaube, das wissen Sie selbst. Was sagen Sie? Sie sind eine Turniermannschaft, da haben Sie ganz recht. Und einer, der mit seiner Mannschaft gar nicht vertreten ist, sollte gar nichts dazu sagen, nicht? Ja? Aber ich bin genauso wie Sie auch optimistisch, dass es klappen könnte. Aber man muss sich schon anstrengen. Gut. Nächstes Thema, meine Damen und Herren. Und das ist nur sozusagen eine kleine Orientierung. Sie können mit dieser Ozonolyse sehr schön Moleküle dieser Art zugänglich machen und Sie können, und das soll diese Abbildung hier auch zeigen, ja? Sie haben hier verschiedene Alkene, und zwar ist das ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, ein 2-Hexen und das ist ein 3-Hexen. Und Sie können natürlich über eine Ozonolyse und über die Analyse der Spaltprodukte die Lage der Doppelbindung natürlich eindeutig feststellen. In diesem Fall muss es sich um dieses Hexen gehandelt haben, weil Sie hier einfach Butanal erhalten bzw. AZ-Aldehyd und in diesem Fall bei der Lage der Doppelbindung zwischen 3 und 4 haben Sie eben zwei Äquivalente Propanal und damit kann nur diese Struktur möglich sein. So, nächster Punkt, meine Damen und Herren, ist die oxidative Spaltung von CC-Doppelbindungen. Auch das ist ein wichtiges Thema, kein Randthema, sondern auch von präparativer Bedeutung. Sie können CC-Doppelbindungen in saurer Lösung auch spalten mit Kaliumpermanganat und Sie erhalten dann auf diese Art und Weise entweder die entsprechenden Carbonsäuren, das heißt die CC-Doppelbindung wird oxidativ dahingehend sozusagen umgewandelt, dass zwei Carboxylgruppen entstehen. Hängt allerdings davon ab, wie der Substitutionsgrad ist an der CC-Doppelbindung. Haben wir nämlich eine Situation, wie wir sie hier sehen, dann ist ganz klar, dann kann an der einen Seite nur ein Keton entstehen und nicht, wie hier oben gezeigt, eine Carbonsäure. Allerdings hier auf dieser Seite lässt sich natürlich die Carboxylgruppe entwickeln. Also oxidative Spaltung einer CC-Doppelbindung mit Hilfe von Kaliumpermanganat zum Beispiel. Damit haben wir jetzt Ozonolyse, oxidative Spaltung der CC-Doppelbindung. Und jetzt kommen wir zu drei Reaktionen, die insgesamt auch sehr wichtig sind. Und wir kommen jetzt, nachdem wir die klassische Hydrohalogenierung besprochen haben, deren genauen Reaktionsverlauf wir gut verstanden haben, Addition eines Protons an die CC-Doppelbindung unter Berücksichtigung der Markovnikov-Regel. Nachfolgend die Addition des Nukleophils. Haben wir jetzt eine Situation bei der radikalischen Hydrohalogenierung, die zu sogenannten Anti-Markovnikov-Produkten führt und das Verständnis dafür, dass die radikalische Hydrohalogenierung zu Anti-Markovnikov-Produkten führt, ist relativ einfach, wenn man sich den Reaktionsverlauf ansieht. Entscheidender Punkt ist, dass wir hier einen radikalischen Verlauf haben und deshalb ist hier schon einmal wichtig, dass wir ein Radikal brauchen, um die Reaktion in Gang zu setzen. Radikalische Hydrohalogenierung setzt die Anwesenheit eines Radikals voraus und dann kann, und das ist jetzt der entscheidende Unterschied, HBR gespalten werden homolytisch. Ja, bei der klassischen Hydrohalogenierung wird zunächst ein Proton addiert. Hier kommt es zunächst zu einer homolytischen Spaltung unter Bildung eines Bromradikals. Und dieses Bromradikal kann auch angreifen an der CC-Doppelbindung. Und jetzt ist die entscheidende Aussage die Addition des Bromradikals an die CC-Doppelbindung erfolgt so, dass dabei das stabilste Radikal gebildet wird. dieses Produkt, das hier zunächst entsteht, ist ebenfalls ein Radikal und der Angriff des Bromradikals entweder an diesem oder diesem C-Atom hängt eben davon ab, wie das stabile Radikal gebildet werden kann. Und in einem letzten abschließenden Schritt kann das zunächst gebildete Radikal wieder mit HBR interagieren im Sinne einer homolytischen Spaltung, sodass diese Reaktion fortgesetzt wird und hier sozusagen das Molekül abgeschlossen wird. Aber es ist ganz wichtig, dass Sie feststellen, dass wir hier eine Situation haben, die zu einem Anti-Markovnikov-Produkt führt. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie anhand dieses Reaktionsverlaufes eine kleine Übung zu Hause machen, die wie folgt aussieht. Ich zeichne es jetzt ein bisschen anders auf. Nehmen Sie dieses Alkan. So, dieses Alkan und führen Sie zwei Reaktionen durch. Eine klassische Hydrobromierungsreaktion und B, eine radikalische Hydrobromierung. Und beschreiben Sie genau den Reaktionsverlauf und schauen Sie sich genau die Produkte an. Fall A, klassische Hydrobromierung führt zum Markovnikov-Produkt, klassische radikalische Hydrohalogenierung liefert das Anti-Markovnikov-Produkt und das hier ist unser Edukt, mit dem wir diese beiden Reaktionen sozusagen verinnerlichen wollen. Erste Reaktion A, klassische Hydrobromierung. Zweite Reaktion, radikalische Hydrobromierung. So, und damit können wir die nächste Reaktion besprechen. Und das ist die Hydroborierung-Oxidation. Hydroborierung-Oxidation. Und diese Reaktion, meine Damen und Herren, ist überaus wichtig. Diese Reaktion, die ich gleich im Detail beschreiben werde, auch ihre Bedeutung, ist mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Und zwar geht es bei dieser Reaktion um die Darstellung sogenannter Anti-Markovnikov-Alkohol. Anti-Markovnikov-Alkohol. Also für eine Alkoholsynthese gab es den Nobelpreis. Was ist das Besondere an dieser Reaktion? An dieser Reaktion ist besonders, dass man eben Anti-Markovnikov-Alkohole bekommt. Wenn man das jetzt noch einmal im Kontext sieht, säurekatalysierte Hydratisierung, Markovnikov-Alkohole, hier Hydroborierung, Oxidation, Anti-Markovnikov-Alkohole. Als Reagenz, meine Damen und Herren, wird hier, was ist denn das für ein Molekül, BH3, Dorothea, BH3. Boran. Wobei das Boran als Monomer in dieser Form gar nicht auftritt, sondern typischerweise wird Diboran eingesetzt. Aber aus Gründen der Vereinfachung mache ich jetzt einfach einmal das mit dem Boran. Und was hier passiert ist, dass wir hier, im Übrigen ist hier auch ein schwerer Fehler, das ist keine konzentrierte Reaktion, meine Damen und Herren. Ja, wir sind konzentriert, ja, aber die Reaktion ist eine konzertierte Reaktion. Eine konzertierte Reaktion. Bei dieser Hydroborierungs-Oxidationsreaktion wird Boran addiert an die CC-Doppelbindung, bei der das Wasserstoffatom und das Boratom gleichzeitig an eine Seite des Alkens gebunden werden. Wir beobachten eine Synaddition, meine Damen und Herren, eine Synaddition. Und es entsteht zunächst, und das wäre jetzt das, was Sie hier sehen, ein sogenanntes Monoalkylboran. Ein Monoalkylboran. Vermerken Sie an der Stelle, dass im Grundsatz ein Äquivalent Boran, ein Äquivalent Boran mit drei Äquivalenten des Alkens reagieren kann, sodass das Monoalkylboran an dieser Stelle gar nicht zum Ausdruck bringt, dass eigentlich hier ein Trialkylboran stehen müsste. Das heißt, das, was hier gebildet wird, kann noch einmal addieren an ein Alken und dann noch einmal, sodass ein Trialkylboran entsteht. Und dieses Trialkylboran kann dann mit Wasserstoffperoxid und Natronlauge umgesetzt werden. Das war die Hydroporierung und dieser Reaktionsschritt ist die Oxidation. Hydroporierung, Oxidation und aus diesen Trialkylboranen, in diesem Fall ist gezeichnet ein Monoalkylboran, entsteht dann der entsprechende Alkohol. Und wie Sie dann gleich sehen werden, haben wir es hier bei dieser Reaktion mit der Bildung sogenannter Anti-Markovnikov-Alkohole zu tun. Die sind wichtig, die braucht man sehr oft in der organischen Synthese, auch bei der Darstellung von Arzneistoffen. Und deshalb ist diese Reaktion ausgezeichnet worden mit dem Nobelpreis. Ich habe den Ausgezeichneten vor vielen Jahren selbst getroffen in Israel im Rahmen einer Konferenz. Ein sehr bescheidener Mann. Und wir wollen uns jetzt gleich an einem Beispiel hier vertiefen. Und jetzt kommt die nächste Hausaufgabe. Meine Damen und Herren, die nächste Hausaufgabe heißt, bevor wir jetzt in die Besprechung einsteigen, folgen Sie meinem Cursor. Nehmen Sie das 1-Methyl, das ist die Methylgruppe, ja, 1-Methylcyclohexen, 1-Methylcyclohexen, schreiben Sie das auf ein Blatt Papier und formulieren und entwickeln Sie eine klassische säurekatalysierte Hydratisierung. Und Sie werden dabei sehen, da bin ich ganz sicher, dass Sie am Ende dieser Reaktion, wenn Sie den richtigen Ansatz wählen, einen tertiären Alkohol bekommen. Markovnikov-Produkt. Säurekatalysierte Hydratisierung von 1-Methylcyclohexen führt, da bin ich sicher, wenn Sie das richtig entwickeln, zu einem tertiären Alkohol. Die Frage ist, was passiert bei einer Hydroporierung-Oxidationsreaktion? Und da ist die Antwort klar, wir sind ja schon auf dieser Schiene, es entsteht ein Anti-Markovnikov-Alkohol. Und jetzt müssen wir uns ansehen, die Reaktionsmöglichkeiten. Hier links, meine Damen und Herren, ist gezeigt, dass das Boranmolekül, wenn es sich dem 1-Methylcyclohexen annähert, im Sinne der Addition dieses Boranmoleküls an die CC-Doppelbindung, im Sinne einer Synaddition, die Anordnung von diesem Boran so ist, wie Sie sie hier sehen. Das Boratom ist sozusagen nicht dort, wo die Methylgruppe ist, beziehungsweise dort, wo mehr Platz ist. Und dort, wo weniger Platz ist, sehen wir nur einen Wasserstoff. Die Alternative wäre ja eine Anordnung des Boranmoleküls, wie hier gezeigt, nämlich das Bor dort, wo die Methylgruppe ihren großen Raumbedarf hat. Aber das ist eine Anordnung, die ist im Vergleich zu dieser Anordnung deutlich ungünstiger und deshalb wird bei der Addition von Boran an dieses 1-Methylcyclohexen die Anordnung des Borans so aussehen, wie sich das Ganze hier zeigt. Wobei die Anordnung, der Angriff von oben, wie auch von unten erfolgen kann, aber Fakt ist, dass es nur in dieser Anordnung regiospezifisch zu einer Synaddition kommt und die Produkte, die dabei gebildet werden, in Abhängigkeit davon, wie der Angriff erfolgt, ist entweder das oder das. Und die Oxidationsreaktion, die hier stattfindet, meine Damen und Herren, liefert dann hier die entsprechenden Alkohole und schauen Sie sich das an, das sind die sekundären Alkohole, das sind unter Berücksichtigung der klassischen säurekatalysierten Hydratisierung die Anti-Markovnikov-Produkte. Die Hydroporierung-Oxidationsreaktion ist eine wichtige Reaktion, meine Damen und Herren, die wir absolut sozusagen in der Kategorie A wahrnehmen müssen und ich möchte Sie bitten, dass Sie sich dieses Themas auch sehr intensiv annehmen, tun Sie das. Stellen Sie vor allem auch die Frage Welche anderen Reagenzien außer Boran und Diboran können hier eingesetzt werden? Ich möchte Sie bitten, dass Sie das im Eigenstudium auch erarbeiten. Es ist nicht nur das Boran, das hier zur Anwendung kommt. Üben Sie sozusagen hier auch wirklich Reaktionen, ja, um hier sicher zu werden in der Anwendung dieser so wichtigen Reaktion Hydroborierung, Oxidation. So, nächste Reaktion, meine Damen und Herren, ist die Reaktion Oxymerkurierung, Demerkurierung. Und am Namen erkennen Sie bereits, die ganze Geschichte hat was zu tun mit Quecksilber. Merkurium. Merkurierung und Demerkurierung. Nun, bei dieser Reaktion, da können wir ganz allgemein zusammenfassen, entstehen Alkohole, es entstehen Markovnikov-Alkohole und die ganz zentrale Botschaft an dieser Stelle ist, bei dieser Oxymerkurierung, Merkurierung, Demerkurierung, kommt es zu keinen Umlagerungsreaktionen, die unter Umständen ungewollt sind. Das heißt, man hat eine sehr gesteuerte und gezielte Reaktion, bei der ein Markovnikov-Alkohol entsteht, aber keine Umlagerungsreaktion. Sie sehen hier oben die grobe Zusammenfassung dieser Reaktion. Es wird ein Alkan umgesetzt mit Quecksilber-2-Acetat. Und das dabei zunächst gebildete Produkt wird dann reduktiv aufgearbeitet. Wir haben hier als Reagenz das Natriumborhydrid. Und was wir hier sehen, meine Damen und Herren, ist, dass zunächst bei dieser Reaktion das Quecksilber-2-Acetat so an die CC-Doppelbindung addiert wird, dass zunächst ein Kation entsteht, welches dann von einem Wassermolekül, Wasser als Nukleophil, attackiert werden kann. Es entsteht ein Oxonium-Ion, das nach Deprotonierung dann hier diese Alkoholverbindung gibt und die Abspaltung des Quecksilbers erfolgt dann reduktiv mit Natriumborhydrid. Jetzt können Sie natürlich an der Stelle zu Recht fragen, wo ist hier das Spannende eigentlich? Wieso treten keine Umlagerungen auf? Was passiert hier im Detail? Und da ist es wichtig, dass Ihr Augenmerk auf das hier zunächst gebildete Zwischenprodukt, auf dieses Kation gerichtet ist. Und zwar deshalb, weil wir festhalten können, dass das Quecksilber mit seinen freien Elektronen hier dieses Kation stabilisieren kann, so dass keine Umlagerung auftritt. Wir werden das dann gleich im Detail sehen. Da gibt es sozusagen die Möglichkeit, dass diese positive Ladung abgefangen wird durch das Quecksilber. Ich gehe jetzt einmal kurz einen Sprung nach vor, um dann gleich wieder zurückzukehren zu dieser Abbildung. Aber das, meine Damen und Herren, ist der entscheidende Punkt. Ja? Wenn ein solches Konstrukt vorliegt, nach der Addition von Quecksilber-2-Acetat in die CC-Doppelbindung, entsteht ein Kation. Und das kann dann über die freien Elektronenpaare von Quecksilber stabilisiert werden. Es entsteht dieser Dreiring, ja, der in einem Gleichgewicht mit der offenen Form vorliegt und so zur Stabilisierung dieser positiven Ladung beiträgt. Das ist wichtig. Wollen wir noch einmal zurückgehen? Ja. Gut, dann gehen wir noch einmal zurück. Sie können das einmal sozusagen abarbeiten. Ja, das ist völlig richtig. Allerdings ist es so, dass die Reaktion hier an dieser Stelle, auch deshalb stattfindet, weil hier, eine Ladungsverteilung vorliegt, die letztendlich es erlaubt, dass doch ein Hydridion an dieses C-Atom hier angreift. Ich verstehe Ihren Unmut, Lisa, ja, weil normalerweise verstehen wir eine solche Reaktion immer in der Form, dass hier ein komplexes Hydridion als Nukleophil an ein partiell positives C-Atom angreift. Dieser genaue Verlauf ist hier nicht in allen Details verstanden, aber es ist einfach so, dass es unter reduktiven Bedingungen, also unter, mit Hilfe von Natriumborhydrid, tatsächlich zur Abspaltung von diesem Quecksilber kommt. Aber sehr fein und sehr genau beobachtet. Okay, also wir halten fest, zunächst einmal ist diese Reaktion nichts Besonderes, außer dass sie Reagenzien verwendet, die umwelttoxikologisch eher kritisch sind. Deshalb wird die Reaktion auch nicht gar so häufig eingesetzt. Sie wird selten eingesetzt, sie wird immer dann eingesetzt, und ich zeige Ihnen dann gleich ein Beispiel, wenn es darum geht, eine Reaktion so zu führen, so gezielt zu führen, dass man tatsächlich ohne Umlagerungen in die Reaktion, in das Geschehen einsteigen kann. Und hat, ja? Das muss man nicht wissen. Nee. Schauen wir uns jetzt einmal ein praktisches Beispiel an. Und zwar haben wir hier oben, Sie folgen jetzt einmal meinem Cursor, ein ganz einfaches Alkan. Und dieses substituierte Alkan wird einer säurekatalysierten Hydratisierung unterzogen. Und was wir hier sehen, ist das, was wir erwarten. Die Addition des Protons im Sinne einer säurekatalysierten Hydratisierung liefert zunächst einmal im Sinne der bekannten Regeln ein sekundäres Kation. Die Addition des Protons wird natürlich nur an diesem C-Atom erfolgen und nicht an diesem C-Atom. Würde die Addition an diesem C-Atom erfolgen, hätten wir ein primäres Kation. Und das ist natürlich nicht der Fall. Regeln von Markovnikov. Aber wenn Sie sich jetzt die Situation ansehen, dann kann aufgrund einer Umlagerungsreaktion, die stattfinden kann, bevor es zum Angriff des Nukleophils kommt, diese oder eine dieser Methylgruppen unter Mitnahme des bindenden Elektronenpaars wandern, sodass ein sekundäres Kation in ein tertiäres umgewandelt wird, welches natürlich stabiler ist als dieses hier. Und erst nach dieser Wanderung, nach dieser Umlagerungsreaktion, die wir ja kennen von der SN1-Reaktion, von der E1-Reaktion, erst dann der Angriff des Nukleophils Wasser erfolgt, es entsteht ein Oxonium-Ion, das dann nach Abspaltung eines Protons diesen tertiären Alkohol liefert. Und nun kann es natürlich sein, dass genau dieser Alkohol nicht erwünscht ist. Und wenn das so ist, dann setzt man anstelle der säurekatalysierten Hydratisierung die Oxymerkurierung-Demerkurierung ein, und zwar deshalb, weil auf diese Art und Weise, meine Damen und Herren, diese Umlagerungsreaktion eben nicht stattfindet, wie Sie eben vorhin gesehen haben, Stabilisierung dieser positiven Ladung, es kommt dann unmittelbar, ohne dass es hier zu einer Wanderung dieser Methylgruppe kommt, zur Anlagerung des Wassermoleküls, Abspaltung eines Protons, und es entsteht hier der Alkohol, der zu erwarten war und von dem man sagen kann, also hier gab es dann eben keine Umlagerungsreaktion. So, damit haben wir heute, nachdem wir die Ozonolyse besprochen haben, die Hydroborierung, Oxidation, jetzt auch die Oxymerkurierung und Demerkurierung. Und zum Schluss, meine Damen und Herren, für den heutigen Tag, bevor wir dann das Generalthema wechseln und zum nächsten wichtigen, großen Thema kommen, eine Reaktion, die nicht ganz wichtig ist. Wir sind keine Kunststoffchemiker, sage ich an der Stelle immer. Trotzdem ist es wichtig, dass wir uns doch vertraut machen mit einigen grundlegenden Dingen, die uns zu synthetischen Polymeren führen. Und eine Reaktion, die in diesem Zusammenhang zu nennen ist, ist die sogenannte kationische Polymerisation. Und in diesem Fall ist gezeigt, als Ausgangspunkt für eine kationische Polymerisation, die uns zu einem Polystyrol führt, das Styrol, das wir auch als Vinylbenzen bezeichnen können. Und wir sehen, dass bei dieser Reaktion, bei dieser kationischen Polymerisation, zunächst die Addition eines Protons erfolgt. Die Addition eines Protons. dann dieses dabei gebildete Kation mit einem weiteren Äquivalenz-Tyrol reagieren kann. Es reagiert sozusagen ein zweites Äquivalenz-Tyrol als Nukleophil, liefert Elektronen, knüpft eine neue CC-Bindung und es entsteht ein Dimer, das dann in weiterer Folge reagieren kann. Und es gibt hier drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass das zunächst gebildete Dimer mit einem Nukleophil reagiert, und zwar nicht mit einem Äquivalenz-Styrol, sondern mit einem beliebig anderen Nukleophil, was dann zu einem Abbruch der Reaktion führt, im Sinne der Stabilisierung eines Dimeren-Styrols, und dann ist die Reaktion beendet. Das wäre aber nicht das, was wir uns wünschen bei einer kationischen Polymerisation. Die andere Alternative wäre, auch das ist nicht wirklich gewünscht bei der kationischen Polymerisation, dass das zunächst gebildete Kation im Sinne des Abschlusses einer E1-Eliminierung mit einer Base reagiert, Abspaltung eines Protons und es entsteht ein Alkan, auch wieder auf der Basis eines Dimeren-Styrols. Das, was bei dieser Reaktion wirklich gewünscht ist, und deshalb führt man die Reaktion auch unter den geeigneten Reaktionsbedingungen so durch, dass das wirklich weiterlaufen kann, dass dieses Dimer mit einem weiteren Äquivalent Vinylbenzen, sprich Styrol, reagiert, sodass das Trimer, das hier entsteht, dann in weiterer Folge weiter reagieren kann und ein Polymer erzeugt. Und das, meine Damen und Herren, ist dann ein Paradebeispiel für eine kationische Polymerisation, welches dann zu einem Polystyrol führt. Polystyrol ist ein wichtiger Kunststoff, der nicht nur als Kunststoff eine Rolle besitzt, sondern dann auch, wie wir später bei einer Peptidsynthese sehen werden, von Bedeutung ist als Ort, wo Reaktionen stattfinden können. Details dazu aber dann im Wintersemester. Kationische Polymerisation am Beispiel des Vinylbenzens. So, meine Damen und Herren, damit sind wir jetzt mit drei großen Themen sozusagen zu Ende. Nukleophile Substitutionsreaktionen, Eliminierungsreaktionen, elektrophile Additionsreaktionen mit einigen Verästelungen hinaus, auch in andere Reaktionen. Und das nächste große Thema ist die Frage, elektrophile Substitutionsreaktionen an aromatischen Systemen. Und da geht es um die Frage, und das ist sozusagen jetzt die Auftaktmusik zu dem, was wir dann in der übernächsten Woche besprechen, meine Damen und Herren. Es geht um die Frage, wie gelingt es, um es ein bisschen konkreter zu machen, beispielsweise bei Molekülen dieses Typs, Benzen, einen oder sogar mehrere Wasserstoffatome durch andere Atome und Atomgruppen, durch andere funktionelle Gruppen zu ersetzen. Wir werden also die Frage stellen, wie ist es möglich, Verbindungen dieses Typs herzustellen, bei dem der Rest R ein Alkylrest ist oder ein Arylrest. Wir werden die Frage stellen, wie wir beispielsweise eine Nitrogruppe hier anstelle eines Wasserstoffs einführen können und wie wir aus einer Nitrogruppe dann in der Folge auch eine Aminfunktion generieren. Wir werden auch Sulfonsäuren herstellen, aromatische. Und all diese Reaktionen, meine Damen und Herren, fallen unter das große Kapitel elektrophile Additionsreaktionen, elektrophile Substitutionsreaktionen an aromatischen Systemen. Und das ist ein großes und wichtiges Kapitel. Das ist das, was uns dann auch beschäftigen wird in den nächsten 14 Tagen bis zum Semesterende. Wenn wir das allerdings dann auch fertig besprochen haben, haben wir eine gute Grundlage, um in das Wintersemester einzusteigen. Ich möchte an der Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass das, was ich sozusagen hier immer auch als Hausaufgaben formuliere, ganz wichtig ist. Nehmen Sie diese Übungsbeispiele sehr ernst. Erproben Sie sich auch an diesen Beispielen, um das, was wir hier in der Vorlesung erarbeitet haben, auch zu vertiefen. Und vergessen Sie nicht, dann auch im Eigenstudium sich diese Dinge auch im Detail anzusehen. Ich werde heute an dieser Stelle ein paar Minuten früher aufhören, weil ich zu einer Sitzung muss. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ein Wochenende, das möglichst erfolgreich sein soll, auch für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich bin ganz sicher, dass Sie gemeinsam mit mir die Daumen halten werden. Vielen Dank.